Die Umfragewerte von Friedrich Merz sind eine Katastrophe. CDU und SPD stehen derzeit mit dem Rücken zur Wand. Die FDP ist nicht mehr im Bundestag. Die Grünen haben ihre politische Spitze Habeck-Baerbock verloren. Die etablierten Parteien befinden sich in einer tiefen Krise und davon profitieren die Linke und die AfD. In Deutschland ist die Zeit der klaren politischen Lager angebrochen. Und die gesellschaftliche Spaltung ist praktisch mit Händen zu greifen. Sie gipfelt in der Debatte über ein AfD-Verbot. Kann es sein, dass die Corona-Zeit eine wesentliche Ursache für die heutige Spaltung ist? Dieser Frage geht der Journalist und Autor Volker Rekittke in seinem neuen Buch »Der pandemische Brandbeschleuniger Corona und die Krise des Journalismus« aus der Sicht eines Zeitungsredakteurs nach. Er blickt auf die Fehler der Medien während der Pandemie und auf die Auswirkungen in die Gegenwart. Herr Rekittke, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Viele Grüße aus Tübingen.
Fangen wir mal an, wo alles begonnen hat. März 2020, da ging es wirklich Schlag auf Schlag. Also Veranstaltungsabsagen, Schulschließungen, Versammlungsverbote. Wie haben Sie diese Zeit damals in der Lokalredaktion des Schwäbischen Tagblatts erlebt?
Tatsächlich mit sehr gemischten Gefühlen. Also zum einen war bei mir durchaus so eine unterschwellige, ich will nicht sagen Angst, aber so eine Unruhe, eine Beunruhigung, weil das neu war, weil man sehr alarmierende Nachrichten aus Bergamo, aus New York und aus Brasilien und Indien bekam, dass da irgendwas Großes passiert. Und wir im sozusagen Lokalen haben dann natürlich sofort angefangen mit dem Universitätsklinikum, mit niedergelassenen Ärzten, also Tübingen ist ja Universitätsstadt, zu sprechen, haben hier auch CureVac, das war ja eine der zwei Impfstoffhersteller, die es dann letztlich nicht geschafft haben. BioNTech hat das Rennen gemacht in Deutschland. Also insofern waren wir hier ganz gut ausgestattet, dachten wir, mit Kompetenz, haben da viele Interviews gemacht. Ich kannte die mRNA-Technologie auch schon seit über 15 Jahren, also ich hatte mich da schon intensiv bei CureVac mit auseinandergesetzt. Und dann war das am Anfang so ein Gefühl von, jo, wir sind wieder wer. Wir werden gelesen, wir werden gebraucht, wir bringen wichtige Informationen unters Volk, vielleicht retten wir sogar Leben mit dem, was wir tun. Also es war so eine Mischung aus Panik, will ich nicht sagen, aber so eine gewisse unterschwellige Anspannung, aber auch so eine Euphorie, hört sich komisch an, aber doch, es war schon so ein Journalismus ist wieder relevant.
Es ist ja auch eigentlich ein gutes Zeichen. Der Journalist will ja informieren und der will sich auch voll in eine Sache reinknien. Und hier gab es ja jetzt eine Sache, die war praktisch größer als er selbst und der konnte sich dann wirklich Tag und Nacht reinknien. Aber es gab auch bei Ihnen dann irgendwann so den Moment, wo Sie gesagt haben, also das stimmt hier alles nicht ganz, was ich bislang berichtet habe.
Es gibt ja diese Theorie des Overton-Fensters, also der Bereich des Sagbaren in den Medien und im öffentlichen Diskurs. Und da war ich sehr lange drin, würde ich sagen. Ich habe zwar Kritik geübt an staatlichen Maßnahmen, an Maskenpflichten auf öffentlichen Plätzen. Das fand ich gaga. Das konnte mir keiner erklären, dass die Kneipe nebenan offen war und man auf einem leeren Platz in der Tübinger Innenstadt von Securities dann angebellt wurde, Maske auf. Aber so richtig Kritik habe ich dann tatsächlich nicht geübt. Die Impfkampagne war schlecht organisiert. Ich bin ja doppelt geimpft und war auch fürs Impfen am Anfang. Ich habe da viele Berichte drüber geschrieben über das Tübinger Impfzentrum und habe dann eher so eine Kritik geübt von wegen, das ist schlecht organisiert. Das macht die Landesregierung nicht gut. Die alten Leute kommen nicht gut an ihre Impftermine im Internet, weil die nicht so internetaffin sind. Habe dann selbst mit meiner Tochter die halbe Nacht für die Schwiegerleute versucht, einen Impftermin zu erjagen, wie das alle gemacht haben in meiner Redaktion. Aber das war natürlich keine Kritik, die an irgendwas Grundsätzlichem gekratzt hat. Das ging bei mir tatsächlich erst los, als ich immer mehr Leute mit seltsamen Impfnebenwirkungen beobachtet habe. Meine Partnerin in der Redaktion, ein halbes Dutzend Kolleginnen und Kollegen. Da waren dann auf einmal Thrombosen im Bein. Eine Kollegin war über ein halbes Jahr krankgeschrieben, also immer wieder krankgeschrieben, über viele Wochen mit Dinge, die ich heute eindeutig als Post-Vac-Fatigue, neurologische Störungen, Brain Fog und sowas identifizieren würde. Aber das war alles neu, aber es war merkwürdig, was da passierte. Und das passte nicht zu den Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts, die ich ja ständig abgefragt habe.
Wenn Sie das beschreiben, müssen wir uns ja dann schon so Anfang, aber eher Mitte des Jahres 2021 befinden. Andere waren da schon sehr viel schneller dabei. Also nur mal so als Beispiel, Professor Christian Drosten, so ist ja die Anekdote, hat praktisch in der Silvesternacht einen PCR-Test auf ein Virus entwickelt, zu dem er gar keine genaueren Details hatte. Dann hat er gesagt, Mund-Nasen-Bedeckungen, die helfen hier gar nicht. Er hat gesagt, Schulen müssen wir nicht dicht machen. Seine Meinung bei Schulen hat er über Nacht geändert. Das ist ja durch Aussagen aus der Ministerpräsidentenkonferenz belegt. Masken haben dann auch geholfen. Und die Labortheorie hat er als absolute Verschwörung abgetan. Drosten ist ja ein Symbol für diese Widersprüche, die es gab, die extrem stark waren und die viele auch schon im Jahr 2020 benannt haben. Wie kam es dann, dass die Medien Professor Drosten so lange praktisch noch gehuldigt haben und er als wissenschaftliche Instanz galt?
Tja, ist eine gute Frage. Ein Kollege von mir, ein Chef, hat mal gesagt, ich war im Team Drosten. Das hat er mir mal so entgegengehalten und ich habe dann gesagt, ich war eigentlich in gar keinem Team, ich war im Team Journalismus und habe sozusagen durch Beobachtung meiner Umgebung dann angefangen, mich auch mit anderen Medien, anderen Quellen und kritischeren Ansätzen zu beschäftigen. Das habe ich tatsächlich am Anfang nicht gemacht, das war mir suspekt. Ich bin ja auch so ein alter Linker und als Linker informiert man sich ja nicht aus Quellen, die vermeintlich, das wurde uns dann immer gesagt, dass das suspekt und rechts ist. Und auf diesen Demos, die es dann auch später in Reutlingen gab, es waren sehr, sehr große Demos mit weit über 10.000 Menschen. Im Verlauf des Jahres 2021 wurden die immer größer. Da seien auch Rechte mitgelaufen. Sind bestimmt auch mal ein paar Rechte mitgelaufen. Aber das war ja gar nicht der Punkt. Der Punkt war, dass da die allgemeine Impfpflicht dann immer mehr dreute und die Menschen da keine Lust drauf hatten. Also so dieses Argument, geh nicht mit rechts, sei solidarisch, tu all das für die Allgemeinheit, besonders für die Alten und Vulnerablen und Kranken. Das hat bei mir sehr, sehr lange gezündet, sozusagen in meiner politischen DNA als Linker und Gewerkschafter fest verankert. Ich habe wirklich eine Weile gebraucht, um zu kapieren, wie sehr sie uns damit gekriegt haben oder wie sehr das auch ein Kampfbegriff war, um die Leute beieinander zu halten. Also gerade dieses Wort Solidarität ist es in meinen alten Bekanntschaften teilweise immer noch. Also da ist immer noch vieles nicht revidiert. Und ich habe es dann auf sozusagen die harte Art über Impfnebenwirkungen erleben müssen.
Das, was Sie beschreiben, haben wir jetzt am Thema Corona festgemacht. Wenn wir das übertragen auf andere Bereiche, geht es ja um ähnliche, ich nenne das moralische Erpressung. Also wer den Klimawandel nicht bekämpft, der ist verantwortlich für das Aussterben der Menschheit. Wer die AfD nicht bekämpft, ist verantwortlich für Hitler 2.0. Also sind es diese massiven moralischen Keulen, die Menschen davon abhalten, ernsthaft in die Debatte einzutreten, weil sie Angst haben, Legitimation und Status zu verlieren.
Naja, wir haben das sehr schnell gesehen, wie aus dem Querdenker der Putin-Versteher oder Putin-Troll wurde. Das ging ja dann 22, nachdem die allgemeine Impfpflicht vorbei war. So um den Dreh rum war das, der Ukraine-Krieg brach aus und da hat sich der Diskurs dann in diese Richtung hin verschoben. Das Wirkprinzip war das gleiche. Ne? Es geht darum, eine Gegnermarkierung zu machen. Es geht darum, Leute zu framen, in eine rechte Ecke zu stellen. Mich hat das damals alles noch sehr angefasst, weil ich gesagt habe, also eine viel linkere Biografie als ich kannst du doch eigentlich gar nicht haben, als alter Hausbesetzer und Kuba-Brigadist und hatte gerade erst eine Dissertation über globale textile Lieferketten und Arbeiterkämpfe und postkoloniale Theorie veröffentlicht, 23. Dachte, spinnen die alle? Aber ich habe dann kapiert, dass es tatsächlich funktioniert bei vielen Menschen. Das habe ich dann im weiteren Verlauf bei diesen großen Anti-AfD-Demos, ganz Berlin hasst die AfD. Das war nach dieser Wannsee 2.0-Ente mit Korrektiv. Dann Anfang 24, da habe ich es dann vollends kapiert, wie das funktioniert und wie da auch Demos auf die Straße dirigiert werden, wo viele Menschen mitgelaufen sind. Ich war auch mal auf so einer Demo in Berlin, die tatsächlich geglaubt haben, sie retten die Demokratie und tun da was Gutes. Aber es war natürlich auch aus journalistischer Sicht alles überaus fragwürdig, was da gelaufen ist in dieser Villa in Potsdam oder nicht gelaufen ist. Wir wissen es ja bis heute nicht genau. Und da kamen dann immer mehr Punkte zusammen, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht.
Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Corona-Maßnahmen und 42% AfD in Sachsen-Anhalt oder bis zu 29% AfD bundesweit?
Wenn man sich das politische Spektrum anguckt in Bund und Ländern, bis aufs BSW, das gibt es noch, das sich also in Brandenburg gerade der Corona-Aufklärung sehr annimmt und auch im Bund teilweise. Im Bund spielt das BSW seit dem Rausflug aus dem Bundestag gerade keine größere Rolle mehr. Aber ansonsten gibt es eigentlich nur die AfD, die sich dieses Themas jetzt seit Jahren vehement annimmt. Und also ich verfolge das natürlich in der Bundestagsenquete und auch in den Ostlandtagen. Und da muss ich schon sagen, die machen da einen guten Job. Und das merken die Menschen da draußen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele gibt, die diese Jahre nicht vergessen haben. Also gerade diesen Winter der Ungeimpften, in Anführungsstrichen, ne? Also dieses Impf dich oder du bist raus, 2G, 3G, das war ja ein massiver Druck, der ausgeübt wurde. Also ich habe in einer Geschichte, die in dem Buch veröffentlicht wird, über einen alten Schreinerkumpel im Rheinland, der hat sich nicht impfen lassen und der wird diesen Winter nie vergessen, ja. Der hat da wirklich auch Freundschaften beendet und hat sich so ein bisschen entfernt, glaube ich, von Medien und Teilen der Gesellschaft, weil er gedacht hat, also wir werden da nur angelogen oder nicht informiert. Also bestimmte Sachen hat er da einfach nicht mehr gefunden. Und das ist einer von denen, wo ich scherzhaft sagen würde, wenn der nochmal Tagesschau guckt und es heißt, guten Abend, es ist 20 Uhr, dann guckt er auf die Uhr, ob auch wirklich 20 Uhr ist, weil der glaubt denen nichts mehr. Das ist seit dieser Corona-Zeit tatsächlich und ich glaube, das sind sehr viele Menschen. Und das ist einer der Bereiche, die konsequent bei Meinungsumfragen ausgelassen werden. Also es wird nach allem Möglichen gefragt, warum die Leute AfD wählen. Aber es wird nie nach diesem Corona-Thema gefragt. Es gibt einen Hinweis aus Österreich, eine Umfrage von 24, glaube ich, warum die Leute FPÖ wählen. Und da hat ein Drittel der FPÖ-Wähler gesagt, wegen dieser Corona-Problematik.
Viele Menschen wurden damals ja auch zum ersten Mal politisiert. Sie mussten sich selber politisieren, weil es sie auf einmal betroffen hat. Und dann haben sie den Eindruck bekommen, ich werde ausgegrenzt, auf mich wird gar kein Wert mehr gelegt, ich werde diffamiert, okay, dann bin ich halt raus. Und dann kam der Gedanke, bei Corona haben sie mich angelogen, das heißt, die lügen auch bei den anderen Themen. So darf ich das mal interpretieren, zum Teil, was sie gesagt haben, was ich auch selber mitbekomme. Und jetzt haben wir die Situation, dass das die eine Seite der politischen Blase ist, in der ich mich ja auch selber bewege. Und mein Eindruck ist, dass diese politische Blase keine Kompromisse mehr machen möchte. Bei Corona-Aufarbeitung keine Kompromisse mehr. Die Schuldigen müssen benannt werden. Ähnlich bei Migrationspolitik, was so der zweite ganz große Block ist. Und klare Standpunkte gibt es dann auch bei Klima oder Krieg und Frieden. Halten Sie es irgendwie für denkbar, dass diese politischen Blasen sich noch einmal annähern können?
Die andere Funktion von Journalismus neben vierter Gewalt und Kontrolle von Macht ist für mich, Kommunikation herzustellen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und nicht die Medien einer Blase oder einer Gruppe oder einer Fraktion zu sein. Das gibt es natürlich auch. Es gibt Tendenzbetriebe in den Medien und es gibt Parteizeitungen und Betriebszeitungen und so weiter. Aber generell, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte das eben nicht sein. Der sollte für alle da sein und deshalb bezahlen ihn ja auch alle. Und das ist an mehreren Feldern in Corona definitiv verloren gegangen und das müssen wir uns wieder zurückerobern, würde ich sagen. Also das ist meine große Hoffnung, dass wir das wieder hinkriegen, weil im Moment erlebe ich es tatsächlich so, die Blasen bleiben unter sich oder die Bubbles, die verschiedenen Sphären von Öffentlichkeit und kommen nicht mehr so richtig zueinander. Es gibt ein paar Ausnahmen oder Positivbeispiele, wo das anders funktioniert. Ich würde sagen, diese Corona-Enquete in Brandenburg funktioniert ein bisschen anders. Da ist ein sehr guter, achtsamer Umgang miteinander und da werden auch wirklich von verschiedenen Seiten die Expertinnen und Experten eingeladen und gehört, die sich da auch wirklich battlen. Die Bundesenquete ist eine Katastrophe zu Corona. Da ist es exakt sozusagen das Spiegelbild von dem, was auch in vielen Medien läuft. Wir müssten multiple Ansätze machen. Ich habe damals in Tübingen vorgeschlagen, es müsste einen runden Tisch geben, wo sich einfach mal alle dran setzen und sich ehrlich machen. Wie ist das gelaufen? Wir hatten einen tollen Landrat in Tübingen, den Joachim Walter. Den hätte ich dafür vorgeschlagen. Der ist jetzt leider kein Landrat mehr, um das Ganze zu moderieren zwischen den verschiedenen Gruppen.
Der Kontrafunk wird natürlich weiter darüber berichten. Und heute haben wir es mal wieder andiskutiert, gemeinsam mit dem Journalisten und Autoren Volker Rekittke. Mehr von ihm lesen Sie in seinem neuen Buch Der pandemische Brandbeschleuniger, das in diesen Tagen erschienen ist. Herr Rekittke, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke und schöne Grüße.